Breitband. Topic.
Wenn alles schief geht, dann wird Facebook in diesem Jahr noch 1 Milliarde aktive Nutzer verzeichnen und längst geht es bei der Kritik an Facebook nicht mehr nur um Datenschutz. Facebook entwickelt sich zu einer Art Identitätsbehörde des Internets, allerdings privat organisiert, und Kritiker sagen auch, dass Facebook die gesellschaftliche Kommunikation komplett privatisiere und das noch dazu völlig intransparent und schwer zu durchsuchen. Und so werden zum Beispiel Nachrichten und Meldungen, die uns ja Facebook und auch andere Unternehmen so im Internet präsentieren, durch Algorithmen ausgewertet. Das kann natürlich praktisch sein, bestimmt aber natürlich zunehmend unser Bild von der Welt. Aber die Regeln, nach denen dieses Bild von der Welt für uns zusammengesetzt wird, die kennen wir alle nicht. Nämlich diese Algorithmen, die sind ja geheim. Raus aus Facebook könnte daher so ein Trend 2012 werden, würde ich mal sagen. Und Facebook ist ja nicht das einzige Unternehmen, das öffentliche Räume im Internet prägt. Auch Google und Apple schaffen da Infrastrukturen, die das Potenzial haben, soziale Kommunikation, na sagen wir mal vorsichtig, zu regeln. Müssen wir dagegen steuern? Was sind eventuell Alternativen? Dazu hat Christine ein Interview gemacht, das wir gleich hören. Aber vorher führt Thomas Reinches in das Thema ein.
Altbekannt ist, dass Google kontrolliert, was wir über die Welt erfahren und was nicht. Unbekannt aber ist, wie das die Gesellschaft verändert. Die Medienwissenschaft ist überfordert, sagte der niederländische Forscher Geert Lovink bei einem Vortrag in Karlsruhe.
Diese Unzahl an neuen Dienstleistungen, die Google entwickelt, beschäftigen uns sehr, und zwar so sehr, dass man eigentlich den ganzen Tag tätig ist, zu verfolgen, was Google an dem Tag alles so rausbringt. Wir müssen also weg von diesem Echtzeitdruck.
Lovink ist Google kritisch eingestellt und hofft, dass persönliche Empfehlungen einen höheren Stellenwert einnehmen werden als Suchergebnisse und damit die Kontrolle des Suchmaschinenbetreibers verringern könnten. Google, sagt er, sollte man vor allem als Werbeunternehmen betrachten. Das Gleiche muss für Facebook gelten. Deshalb sieht der Wissenschaftler Mark Andrejewitsch von der Universität Queensland eine Kommunikationskultur entstehen, die einer ständigen Vermarktung unterworfen ist. In dem Buch Generation Facebook schreibt er:
Anders als weithin angenommen wird, machen soziale Netzwerke die Gemeinschaft nicht öffentlich, sondern privatisieren sie. Wenn es den Anschein hat, dass Facebook Elemente der traditionellen Gemeinschaft wiederbelebt und verbessert, indem es Menschen ermöglicht, Netzwerke aus Klatsch, Gesprächen und Interaktionen zu erhalten und zu erweitern, dann geschieht das unter Bedingungen, die von Marketing und Kommerz diktiert werden.
Facebook privatisiert öffentliche Kommunikation und vermarktet sie. Immerhin, rund 10% der Menschheit kommunizieren über Facebook und haben dabei den Regeln des Betreibers zu folgen. Das will nicht jeder. Einige Muslime fühlten sich von Facebook nicht respektiert und wanderten in das muslimische Netzwerk Madina ab. Einige Geeks fühlten sich von Facebook eingeengt und spendeten Geld für die Entwicklung des dezentralen Netzwerks Diaspora. Einige Occupy-Aktivisten fühlten sich ausgespäht und programmierten ihr eigenes Netzwerk The Global Square. Facebook und Google sind aber längst nicht die einzigen Unternehmen, die gesellschaftliche Kontexte verändern. Ein weiteres Beispiel ist Apple. Das Unternehmen kontrolliert die Inhalte beispielsweise auf iPads, auch auf denen, die Kinder in der Schule mittlerweile zum Lernen verwenden.
Thomas Reinches war das. Jetzt kommen wir zu dem Interview, zu dem versprochenen, Christine. Du hast gesprochen mit Konrad Becker. Wer ist das?
Der ist der Gründer des Instituts für neue Kulturtechnologien und das wiederum ja eine Plattform und Netzwerk bietet für Austausch und zur Erforschung unserer Nutzung von Info- und Kommunikationstechnologien. Klingt ziemlich theoretisch, ist es natürlich auch. Im Gespräch allerdings ist Konrad Becker ziemlich schnell klar und konkret geworden, was seine Haltung und seine Einschätzung der immer mehr privatisierten öffentlichen Kommunikation betrifft. Und so habe ich ihn auch zuerst gefragt. Soziale Kommunikation in der Hand eines Unternehmens, das ist ein Unikum in der gesellschaftlichen Entwicklung. Wie relevant ist die Kommunikation eigentlich, die da bei Facebook zum Beispiel gebunkert wird?
Naja, ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, dass nur weil viele dieser Artikulationen auf Facebook und anderen Plattformen sehr trivial sind, dass die Auswertung und eine panoramische Sicht auf diese Kommunikation trivial ist, weil, wie sich auch immer wieder zeigt, lassen sich sogar aus anonymisierten Daten hier immer wieder sehr persönliche Informationen herauslesen. Und allein diese Art von Koordination letzten Endes globaler Datenströme ist eine Art von neuen neuen Herrschaftswissen, das der Öffentlichkeit entzogen ist. Und vor allem muss man dazu sagen, wenn viel von sogenannter Wissensgesellschaft gesprochen wird, das ist ja nicht das Wissen oder die Bildung, die man sich im 19. Jahrhundert als Studienrat oder als Bildungsbürger heutzutage gerne vorstellen würde, sondern da geht es um eine andere Art von Wissen, die anders konstituiert ist. Teilweise ein vielleicht sehr dummes Wissen, aber auf jeden Fall der entscheidende Punkt ist, dass hier neue Formen von Asymmetrien in diesem Wissen eingeführt werden.
Diese Kommunikation, die auf Facebook stattfindet, ist soziale Kommunikation, die in diesem Fall dann in gewisser Art und Weise privatisiert ist. Ist aber soziale Kommunikation vergleichbar mit anderen öffentlichen Gütern und ist sie schützenswert?
Naja, soziale Kommunikation, das ist das, was man auch als demokratischen Austausch der Menschen untereinander bezeichnen könnte, aber auch das, was sie tun, das ist die Grundlage unserer Gesellschaften. Früher war die alte Konstellation, dass eben der Staat und die Bürger sozusagen verhandelt haben, was sind sozusagen zum Beispiel staatliche Eingriffe in Bürgerrechte, die wünschenswert sind und welche nicht. Heute ist das nicht mehr zwischen dem Staat und den Bürgern, sondern zwischen irgendwelchen Playern, die man gar nicht mehr genau kennt. Man weiß schon gar nicht mehr, wer eigentlich was über uns weiß. Wir werden immer transparenter. Die anderen, die das wissen, werden immer untransparenter, machen aber Politik. Also ich kenne das aus meiner persönlichen Anschauung. Die Vertreter von Facebook rennen überall in Europa herum, auch bei großen Konferenzen des Europarats, und sagen, dass Anonymität und Persönlichkeitsschutz obsolete Konzepte sind und dass das unmodern ist. Und das ist hochbrisant, weil seit wann gibt es denn keine geheimen Wahlen mehr? Das ist ja das Ende der Demokratie. Und seit wann ist es okay, Briefe zu öffnen? Also das ist eigentlich historisch nur im Kriegsfall, ja. Und wenn es jetzt plötzlich okay ist für alle, dass man Briefe mitliest, dann ist das so ein bisschen, wie wenn wir in Notstandsgesetzen leben würden.
Würden Sie also sagen, wir benötigen analog zur Netzneutralität eine Art Plattformneutralität?
Definitiv, weil also eine Plattform oder ein Betriebssystem ist ja auch eine Entscheidung darüber, wie wir uns als Gesellschaft sozial organisieren. Und ich kann mich entscheiden, ob ich einen Gartengrill kaufen will oder nicht, aber Computer sind Universalmaschinen, Netzwerke sind Universalnetzwerke, die sozusagen direkt mit unserer Existenz zu tun haben. Also wenn jemand gratis Schulmilch verteilen würde, die abhängig macht auf dem Schulhof, ja, dann würden das die meisten auch nicht gut finden.
Das stimmt. Welche Grundprinzipien sollten denn bei einer Art der imaginierten Plattformneutralität eine Rolle spielen?
Das ist jetzt vielleicht nicht so einfach zu beantworten. Also natürlich ist der Datentransfer und die Kommunikation und die Offenheit zu anderen Netzwerken eine ganz wichtige Sache. Ja, ich meine, grundsätzlich geht es um Offenlegung und Transparenz. Das ist sozusagen das Thema hier, was einfach von der Öffentlichkeit und von der Politik erzwungen werden muss, aus meiner Sicht. Also bei Facebook ist es ein anderer Fall als bei Google oder bei Apple. Aber zum Beispiel gerade bei Google, was ein extrem krasser Fall ist, sozusagen, wie hier eigentlich sich eine Firma in das Gewebe der Informationsgesellschaft eingeschleust hat, ist zum Beispiel die Forderung, den Index von Google offen zu legen.
Wenn man auf solche Ideen schaut, auf so eine Art der Plattformneutralität betreffe, dass dann eben nur die herkömmlichen Netzwerke, die sich anders verhalten müssen, auf die Politik einwirken müsste? Oder gäbe es auch eine Möglichkeit und eine Vision, dass die öffentliche Hand in ganz andere Alternativen investiert?
Naja, also das Tragische ist, dass wir hier sozusagen in dieser Situation sowohl mit einem Marktversagen als auch mit einem Politikversagen konfrontiert sind. Und also Marktversagen im Sinne von Marktkonzentration, Winner takes it all und so weiter. Und dass eigentlich die Politik zu dem Zeitpunkt, wo sie hätte Weichenstellungen geben müssen, in Wirklichkeit sozusagen überfordert war und es bis heute ist. Ja, man muss sich wirklich sehr berechtigt in Zweifel stellen, ob zum Beispiel eine deutsch-französische Suchmaschine, wie sie eine Zeit lang als Alternative im Gespräch war, wirklich wünschenswert ist. Wichtig in dem Zusammenhang ist, glaube ich, auch, also abgesehen davon, dass die Politik endlich mal Rahmenbedingungen schaffen sollte, die die Projekte fördern, die wirklich im Interesse der Öffentlichkeit sind. Ja, weil wir haben hier eine Technologie, die eigentlich hauptsächlich mit Mitteln der Öffentlichkeit entstanden ist. Ja, also das Internet ist nicht die Erfindung einer Firma gewesen, einer privaten, sondern das sind alles öffentliche Forschung gewesen. Wir brauchen eine Rendite für die Öffentlichkeit. Die findet nur nicht mehr wirklich statt. Und es muss Transparenz auch da sein, weil ich meine, wir sehen das im Großen und wir sehen das im Kleinen, wie hier private Interessen sozusagen letzten Endes auch Wirtschafts- und Finanzeliten Einfluss nehmen auf die Entscheidungen der öffentlichen Hand, wie investiert wird. Und wenn das mal sozusagen eingegrenzt wird und transparent gemacht wird, dann ist, glaube ich, ein wichtiger Schritt geschehen.
Könnten Sie Beispiele nennen, in was investiert werden sollte?
Nun, ich glaube sozusagen, also statt in Verdummung sollte zum Beispiel tatsächlich in Bildung investiert werden. Ja, also das ist das, was ich angesprochen habe, wenn ich sage, wo ist die Rendite für die Öffentlichkeit dieser wunderbaren Technologien? Wir hatten alle diesen Traum, dass das jetzt sozusagen einen besseren, dezentralisierteren, freieren, breiteren Zugang zu Wissen und Bildung gibt. Ja. Das Gegenteil ist de facto der Fall. Es wird ständig daran getüftelt, wie man Leute aus diesen Netzwerken sozusagen ausschließen kann in Wirklichkeit. Also die berühmte Wisdom of the Crowds kann es nur geben, wenn es Vielfalt gibt. Und wir sehen aber ständig diese Winner-Takes-It-All-Effekte und neue Arten von Großmonopolen. Also das mal ernst zu nehmen, dass wir wirklich eine Vielfalt von demokratischen Stimmen brauchen, statt immer nur einen Like-Button. Ja? Also da sieht man ja, wie unbalanciert das ist. Ja? Also das schon der Francis Bacon hat darauf hingewiesen, dass die Menschen ständig den Irrtum begehen, sozusagen irgendetwas zu bestätigen, statt mal auch etwas zu verneinen zu können. Und für eine Verkaufsumgebung ist ein Don't-Like-Button vielleicht nicht so nützlich, aber für eine Gesellschaft ist ein Don't-Like-Button vielleicht schon nützlich.
Wie sehen Sie, abschließend gefragt, unter diesen Voraussetzungen Apples geplanten Einstieg in den Schulbuchmarkt? Es wird auf jeden Fall in Bildung investiert, allerdings wieder von einem Global Player und nicht von der öffentlichen Hand in diesem Fall. Wie ist das zu bewerten?
Also zunächst mal, wenn IT-Unternehmen großzügig sind, dann meistens mit sehr finsteren Hintergedanken. Also ich würde mal davon ausgehen, es handelt sich um einen vergifteten Apfel. Ja? Also das sind so Lockangebote, die in ein umzäuntes Gebiet, aus dem man dann nicht mehr herauskommt, bringen sollen. Das ist die Definition einer Falle. Das heißt, man soll sich an eine bestimmte Software gewöhnen und einlernen, damit es dann schwieriger wird zu wechseln. Das ist so, wie wenn man jemandem ein Buch schenkt umsonst, aber man kann es nur in ein Regal stellen, das man dann ganz teuer kaufen kann.
Ja, und um Apples Einstieg ins Schulbuchfach geht es auch gleich hier noch bei Breitband. Das war Konrad Becker, der Gründer des Instituts für neue Kulturtechnologien. Und das Interview mit ihm kann man natürlich auf breitband.deradio.de nachhören und wahrscheinlich auch nochmal über die ein oder andere Position nachdenken.
Ja, ich denke auch dran. Also mich stört so ein bisschen, dass so die Industrie da so per se als bösartig dargestellt wird. Natürlich haben die ihre Interessen und natürlich wollen die Geld verdienen, aber ich finde es im Prinzip gut, dass private Unternehmen Kommunikation organisieren dürfen. Nichts anderes waren Zeitungsverlage auch. Und ich finde es auch gut, dass private Unternehmen endlich hingehen und diese Schulbucherverlage mal ein bisschen wachrütteln. Ich finde aber, der zentrale Punkt ist, und das ist bisher halt noch nicht gegeben, das muss transparent sein. Mhm. Also wir müssen einfach wissen, nach welchen Regeln werden uns Informationen präsentiert. Ich muss die Möglichkeit haben, meine Daten zu nehmen und woanders hinzugehen. Die Schulbücher von Apple, weiß ich jetzt nicht genau konkret, was da am Ende am Horizont steht. Aber man darf natürlich nicht auf einer Plattform festgenagelt sein. Und das sind sozusagen auch da, wo der Staat tätig sein muss. Die müssen die Rahmenbedingungen stecken, dass das irgendwie Open Data ist und ich meine Daten bewegen kann und ich weiß, nach welchen Regeln hier gespielt wird.
Und wir haben natürlich so auch eine Form der Kommunikation kennengelernt über diese Wege, die wir so vorher noch nicht hatten. Also Stoff für Diskurs auf breitband.deradio.de. Und bevor wir jetzt mit Apple gleich in die Schule gehen, lernen wir erstmal die Uhr, El Reloj. Das ist nämlich Spanisch und heißt die Uhr von The Awesome Mixtape. Bitteschön.
Wer mal vor der hölzernen Lernsoftware eines deutschen Schulbuchverlags gesessen hat oder sich vor Augen hält, dass Schulbücher neu gedruckt werden müssen, weil ein Absatz veraltet ist, der wird mit Interesse jetzt, sagen wir mal, denke ich, beobachten, dass nun auch Klassenzimmer die Vorteile des 21. Jahrhunderts und die Vorteile digitalen Wissens genießen sollen. Apple macht da mal wieder einen Vorstoß und will der Schulbuchbranche jetzt mit dem iPad den Staub von den Schultern klopfen. Und vor kurzem hat der Konzern noch 9000 iPads verschenkt und nun gab es also am Donnerstag diese viel erwartete, heiß ersehnte Pressekonferenz, wo Apple seine Strategie vorgestellt hat, was nun mit digitalen Schulbüchern passieren soll. Ab sofort bietet also Apple in seinem Online-Buchladen iBooks, in den USA zumindest, Schulbücher aus Natur- und Geisteswissenschaften an. Tarek Amir sagt uns, wie revolutionär das Angebot wirklich ist.
I'm going to ask you to enter the world of the biologist.
So hört sich der Beginn eines Biologiebuches an, das Apple in dieser Woche vorgestellt hat. Geht es nach den Plänen des Technologiekonzerns, dann hat das gedruckte Schulbuch bald ausgedient. In Zukunft sollen Schüler ihre Lehrbücher auf dem iPad nicht nur lesen, sondern auch hören und bewegte Bilder sehen. Interaktive Animationen, Grafiken, Fotos und Videos sollen die Lerninhalte dabei so anschaulich vermitteln, wie es mit dem klassischen Buch nicht möglich ist. Als Tor zur neuen Schulbuchwelt dient dabei Apples Online-Buchshop iBooks.
And iBooks 2 brings a new textbook experience for the iPad. These are beautiful books. Interactive, gorgeous, fun, engaging. Kids are going to really love to learn with textbooks in iBooks.
Interaktiv, umwerfend, lustig und fesselnd sollen die Schulbücher der neuen Generation werden, so verspricht es Apple-Marketing-Chef Phil Schiller. Unterstützt wird Apples Vorstoß von den drei größten Schulbuchverlagen der USA, die etwa 90% des Marktes abdecken. Über Apples kommerzielles Kalkül verlor Marketingchef Phil Schiller allerdings kein Wort. Er stilisierte die jüngste Ankündigung lieber zu einer heroischen Sternstunde im Bildungswesen.
We hope that educators are going to look back on today's announcements just as fondly and even see that they were more profound in their impact on education.
Apple-Gründer Steve Jobs hatte den Angriff auf die Schulbuchbranche weniger salbungsvoll formuliert. Die 10 Milliarden Dollar Industrie sei reif für die digitale Zerstörung, erklärte Jobs unverblümt kurz vor seinem Tod. Schon jetzt waren Fachleute davor, sich beim Schulbuch der Zukunft auf einen einzigen Konzern zu verlassen. In Deutschland kritisiert die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft die Apple-Initiative als einen Werbefeldzug zum Verkauf von iPads und fürchtet einen weiteren Kommerzialisierungsschub im Bildungsbereich. Wenn Apple wirklich an Bildung interessiert wäre, würde der Konzern seine Kompetenz in ein offenes Format für elektronische Schulbücher investieren, heißt es. Eddie Q, der bei Apple die Internetstrategie verantwortet, betont hingegen, der Konzern wolle Schülern, Lehrern und Verlagen helfen.
And we're really excited because we think this is going to help students, teachers and publishers.
Sollte es Apple gelingen, mit seiner geschlossenen Plattform einen Standard für digitale Lehrbücher zu setzen, könnte das Unternehmen Konkurrenten aus dem Schulbuchmarkt fernhalten. So ein Schritt dürfte sich vor allem gegen den Online-Buchhändler Amazon richten, der bei der Vermarktung digitaler Bücher Marktführer ist. Der Schulbuchforscher Volkhard Nordmeier von der Freien Universität Berlin sieht den Vorstoß von Apple kritisch. Für ihn greift Apples Idee zu kurz, das Schulbuch der Zukunft einfach nur durch Multimedia-Inhalte anzureichern.
Nur durch, dass es jetzt irgendwie bunt ist und sich bewegt, geht das Lernen nicht anders oder leichter. Schule im klassischen Sinn ist ja häufig, irgendwie da sitzen 30 Schüler, Schülerinnen und alle sollen zur gleichen Zeit das Gleiche lernen. Da wissen wir alle, es geht natürlich nicht, sondern jeder hat verschiedene Kapazitäten, jeder hat verschiedene Voraussetzungen, jeder hat unterschiedliches Vorwissen und darauf basierend anknüpfen muss ich eigentlich ganz unterschiedliche Lernwege ermöglichen. Und so ein individualisiertes Schulbuch der Zukunft könnte das.
Nordmeier und sein Team forschen seit 15 Jahren an neuen Formen des Lernens. Ihr didaktisches Konzept setzt auf Learning by Doing. Jürgen Kirstein ist Mitglied der Arbeitsgruppe für die Didaktik der Physik an der FU Berlin.
Der eine Aspekt ist, dass wir davon überzeugt sind, dass man Wissen nicht mitteilen kann. Eigentlich muss man das auch, was in einem Buch gedruckt ist, aktiv verarbeiten, um dann zu Wissen zu kommen. Und der andere Aspekt ist, dass wir die Vielfalt wollen. Also wir möchten die Lerninhalte einbinden in reichhaltige Lernumgebungen.
Um den besten Lernerfolg zu erreichen, verlassen sich die Berliner Forscher deshalb nicht nur auf ein gedrucktes oder elektronisches Buch, sondern integrieren es in eine Lernumgebung, die es den Schülern erlaubt, virtuelle Experimente selber zu starten und zu steuern. Dazu haben die Forscher einen intelligenten Schreibtisch entwickelt, bei dem alte und neue Medien zu einem raumgreifenden Konzept verschmelzen.
Ich habe hier ein Lehrbuch der Experimentalphysik und das lege ich hier auf meinen Arbeitsplatz. Und dieser Arbeitsplatz ist verbunden mit einem System, das erkennt, um welches Buch es sich handelt. Und ich kann jetzt dieses Buch aufschlagen, Es dauert einen kleinen Moment und dieses System erkennt, auf welcher Seite im Buch ich mich befinde und macht mir Vorschläge durch interaktive Angebote.
Neben der aufgeschlagenen Seite beamt ein Projektor einen physikalischen Versuchsaufbau auf die Tischfläche.
Dieses Experiment sehen wir hier auch als fotografische Darstellung. Das Besondere dieser Darstellung ist allerdings, dass man die fotografierten Objekte bedienen kann. Also ich kann beispielsweise eine Pumpe, die hier zu sehen ist, in dieser fotografischen Darstellung einschalten. Man hört auch das Betriebsgeräusch. Im Grunde ist das Zentrale, dass das Buch eingebunden wird in eine größere Umgebung.
Das Lehrbuch der Zukunft dient als Portfolio, das selbst konstruiertes Wissen speichert. Es wird zum Assistenten, der dem Schüler dabei hilft, sich Wissen eigenständig zu erarbeiten. Dass sich solche komplexen Lernprozesse mit Apples kommerzieller, leicht durchschaubaren Monopolstrategie erreichen lassen, darf bezweifelt werden.
Das war Tarek Amir.